Also jeder Rosmarinzweig, jeder Thymian, jeder Knoblauch, jedes Oreganoblättchen haben wir genau mit Kilometerangabe, mit Anbauglas, ob dem oder Bioland gemacht. Und die Kärtchen kriegt der Gast dann bei jedem Gang dazu. Und abends geht er mit 60 Kärtchen heim.
Das heißt, die 60 Kärtchen, 60, also für 70, jede 80, einzelne Zutat.
Jede Zutat, jede. Also das ist wirklich, ich sage mal, positive Gehirnwäsche.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und mein heutiger Gast, das ist jemand, auf den habe ich mich sehr gefreut, denn er hat auch sehr viel zu erzählen. Er ist jemand, der hat auf der ganzen Welt gekocht für besondere Gäste und dann hat er sich bewusst eingeschränkt. Und zwar auf einen Radius von nur 25 Kilometern. Aus diesem Umkreis bezieht er seine Produkte für sein besterntes Restaurant. Ihr ahnt es vielleicht schon, mein Gast ist Simon Tress. Er ist Demeter-Pionier, Sternekoch und Verfechter einer radikalen Regionalität. Er erzählt, wie er über die Köche-Nationalmannschaft und über das Kochen für Staatsgäste, er hat nämlich in verschiedenen Botschaften gekocht, zurück in die schwäbische Heimat fand. Er erzählt uns, wie er sich dafür neu erfand und warum er auch Bio-Fertiggerichte produziert, die es im Supermarkt gibt. Außerdem verrät er uns sein Guilty Pleasure und das ist eins, damit hätte ich nicht gerechnet. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, lieber Simon, herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Julius. Vielen Dank, freue mich sehr.
Ja, wir springen direkt mal rein. In der Recherche zu diesem Podcast habe ich mich auf eurer Website umgeguckt und da kann man sich ja durch deinen Lebenslauf klicken. Und an einem Wort bin ich hängen geblieben, und zwar an dem Wort endlich. Denn ich zitiere, da steht, mit 16 Jahren durfte ich endlich die Schule verlassen. Also war das nicht so deins? Schule wolltest du raus und anpacken?
In der Tat. Also ich habe in der Grundschule schon den Lehrern gesagt, irgendwann werde ich Koch, weil da werde ich nie arbeitslos. Und deshalb habe ich die schulische Karriere im Endeffekt so schnell als geht mit dem Hauptschulabschluss beendet, um es schnell wie möglich so verlassen zu können. Ja.
Okay. Und das war dir vielleicht schon irgendwie auch in die Wiege gelegt, denn deine Eltern oder eure Eltern, ne, ich spreche jetzt auch von deinen Brüdern, die hatten Gastronomie, Landwirtschaft und ein Hotel gleichzeitig. Wart ihr da voll involviert von Anfang an oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, in der Tat. Also mein Großvater Johannes Tress Senior, der hat 1950 ja schon mit Demeter angefangen und hat damals einen ganz einfachen Landgasthof gehabt, schon mit Bauernhof dabei, so wie es gehört. Mhm. Mein Papa hat dann den Betrieb übernommen, muss dann seine Geschwister ausbezahlen. Das war auf dem Land so normal. Der Älteste bekommt den Hof, muss sich um die Großeltern kümmern und alles übernehmen. Und so sind wir eigentlich mitgewachsen eigentlich, oder wir sind halt mitgelaufen sozusagen, so war es früher. Das, was dazu kam noch ist, wo mein Vater seine Geschwister ausbezahlt hat, wurde auch noch die Hauptstraße gesperrt und sie haben noch die Küche renoviert. Das heißt, es war wirklich kein Geld vorhanden und jede Woche war dann dieser Banker in der Küche und hat zu meinem Papa und zu meiner Mama gesagt, du Inge und Hans, wenn nächste Woche die Kohle nicht kommt, dann machen wir den Stall zu. Also sind wir groß geworden und dann war es für uns ganz normal, dass wir nach der Schule Wurstsoßen etikettiert haben für den Verkauf. Wir haben früher dann Kartoffeln abgepackt vom Acker und diese ganzen Aufgaben machen müssen, um die Eltern zu unterstützen eigentlich. Das war schon so ein bisschen unser Tun eigentlich, weil einfach da, ja, das anders nicht ging. Also wir sind halt mitgelaufen.
Also schon den ganzen Prozess eigentlich schon mitbekommen, wie es funktioniert, vom Acker ins Restaurant.
In der Tat, ja. Eigentlich wirklich an dem Standort halt, weil früher war es halt so, wir hatten ja nur Gäste, weil wir ja schon immer die Ökos, sagen wir mal, waren, die aus Stuttgart, Tübingen, Ulm zu uns gefahren sind. Eher so ein bisschen die Lehrer, die Doktoren, die Ärzte, die sind dann zu uns zum Bioessen gekommen in den 80er Jahren. Und deshalb muss man immer gucken, dass, mein Papa hat immer gesagt, jeder Stuttgarter muss mit einer Tüte nach Hause gehen, also mit einer Tüte Wurstdosen oder Maultaschen drin. Also waren wir voll schon im Prozess.
Ja, du hast gerade gesagt 1980, das heißt, das war schon eine ganz andere Zeit für Bio. Heute ist das ja in jedem Supermarkt erhältlich. Aber dein Restaurant heißt ja Bio Fine Dining 1950 und die Jahreszahl hast du gerade auch schon genannt. Das hat ja einen Grund, weil dein Großvater damals schon Demeter angebaut hat. Und wahrscheinlich wurde er eher belächelt oder für speziell gehalten, kann ich mir vorstellen.
Ja, in der Tat. Also mein Großvater war in Kriegsgefangenschaft im Elsass, hat sich damals mit Rudolf Steiner, dem Anthroposophen, befasst. Es war der Ideengeber für die Dämme der Landwirtschaft. Er hat nicht gegründet, sondern er hat die Waldorfschulen gegründet. Mhm. Und mein Opa hat sich damals mit der Thematik befasst und hat gesagt, warum sollen wir spritzen? Weil vor dem Krieg war eh alles Bio. Also es war ja alles zerbombt. Und BASF und Co., dann muss ja schnell die Landwirtschaft nach oben gepeitscht werden, dass es Lebensmittel gibt. Und der Opa hat gesagt, nee, wir machen es wie vorher. Und das kannst du dir vorstellen, in einem Dorf, wo ein Bauer Bio macht und 10 Bauern machen nicht Bio. Also da war es natürlich immer der Mondscheinbauer sozusagen. So wurde er natürlich belächelt. Aber wir sind dankbar, dass er damals die Saat gesät hat. Sonst wird es uns so jetzt wahrscheinlich nicht geben.
Und er hat darauf gesetzt und es hat sich ausgezahlt. Also ihr seid ja bis heute dabei geblieben.
Absolut, zu 100% in allen Betrieben. Also es gibt nichts, was bei uns nicht Bio ist. Und wir reden da wirklich von meisten Anteilen nicht von Verbandsware wie Demeter und Bioland. Also im 1950 ist es ja nur Demeter und Bioland ausschließlich, also die höchste Bio-Anbauklasse. Also da reden wir nicht nur von Bio, sondern von höchsten Standards.
Genau, weil sich die Label ja unterscheiden, EU-Label, deutsches Label und Demeter ist, glaube ich, der höchste Standard, ja, den es so gibt. Ja. Und wir sprechen natürlich noch über deine Küche, aber bevor wir das machen, du hattest ja nach deiner Kochlehre ein paar interessante Stationen. Da war die Bundeswehr, die Traube Thonbach, Käferschenke und dann warst du auch der Teamkapitän der Jugendnationalmannschaft.
Ja.
Und das interessiert mich jetzt schon. Also klar, ich weiß, dass es das gibt, die Nationalmannschaft, aber wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es einen Trainingsplan? Gibt es Regeln?
Ja, also ich habe in meiner Ausbildung schon früher, mein großer Bruder Daniel, der hat früher schon in den renommierten Wettbewerben teilgenommen, der ist selber Koch, so beim Aachenbach-Preis, der ist sehr bekannt, ja, oder bei der Deutschen Jugendmeisterschaft. Und mich hat es auch immer gereizt und schon habe ich in der Ausbildung immer so kleine Wettbewerbe gemacht und irgendwann sind die auf mich aufmerksam geworden und dann habe ich so Wettbewerbskoch mitgemacht und dann habe ich einen Ausscheid gewonnen und bin dann zur Nationalmannschaft gekommen. Was bedeutet das? Es gibt ein Land, ich breche es mal ganz simpel runter auf, nehmen wir zum Beispiel Singapur oder nehmen wir Chicago zum Beispiel, dann heißt es, in der Vorspeise muss man Lachs und Erdbeeren verarbeiten, im Hauptgang Rind und Kartoffeln und im Dessert Kirschen und Schokolade. Und so hat jede Nation die gleichen Vorgaben, man hat das gleiche Zeitfenster und hat natürlich mehr Zutaten und hat auch ein Budget dahinter. Also man kann nicht immer da mit allem arbeiten. Und dann ist es die Aufgabe innerhalb von einem Team, wirklich ein Menü zu kochen auf sehr, sehr hohem Niveau. Also da reden wir schon von 2 bis 3 Sterne. Es sind teilweise bis zu 10, 12 Handgriffe auf dem Teller drauf. Und das wird wirklich trainiert. Und vor so Weltcups wurde das erstens 6 Wochen vorher intensiv trainiert. Und ich habe auch in der Zeit auch in der Traube Thonbach gearbeitet. Das heißt, 5 Tage lang Vollgas und dann nochmal 2 Tage in die freien Tage, die für das Training genutzt. Also dann bin ich ins Auto eingestiegen.
Auch Vollgas.
Auch Vollgas. Und dann wird es richtig trainiert. Also jeder hatte seine Position. Ich war auch Kapitän. Ich war zwar ein Kapitän der deutschen Jugendnationalmannschaft. Das heißt, ich hatte auch das letzte Wort. Und da musst du so vorstellen, da gibt es eine Jury in der Küche und es gibt eine Jury im Restaurant. Und du schickst einfach 5 Vorspeisen, 10 Hauptgänge, 13 Desserts. Und du weißt nicht, wo es hingeht. Und du musst halt immer alle Teller gleich perfekt machen. Und die Jury in der Küche guckt natürlich auch drauf, wie ist der Kapitän zur Mannschaft, wie ist die Sauberkeit. Und wir waren halt an der Weltspitze. Wir sind ja 2006 Vize-Weltmeister geworden mit mir als Kapitän. Das hat seitdem auch keine deutsche Mannschaft mehr geschafft im Jugendbereich. Und deshalb ist natürlich schon eine pure Anspannung. Du hast ein Zeitfenster und dann schickst du raus. Und das musst du im Schlaf können eigentlich. Jeder musste jeden Gang machen. Das war die warme Kategorie. Und die kalte Kategorie waren dann so Plattenschauen. Die kennt man vielleicht von so Messen wie die Internorgan in der Gastra. Gab es immer so Platten, wo du mit Aspik überziehst. Da tust du eigentlich 48 Stunden vorher gar nicht mehr schlafen, sondern tust wirklich Kohlrabi turnieren, tust sie blanchieren, tust in Aspik tunken. Zum Beispiel wie in Singapur gibt es eine andere Luftfeuchtigkeit, wie jetzt in Chicago oder wie in Luxemburg. Und dann musst du den Vorgang 3 bis 5 Mal, nimmst du die Kohlrabi, spießt du sie auf einen Zahnstocher und dann läuft diese Gelatine, dieser Aspik runter, den musst du mit einem heißen Löffel musst du den wegmachen. Und das ist schon Hardcore. Also bist du 48 Stunden vorher nur erstmal am Produzieren, den Garpunkt, weil die Jury guckt natürlich die Platte am Start an und aber auch 3 Stunden später an. Das heißt, gucken, wie hat sich der Aspik verändert? Weil wenn der Aspik
3 Stunden?
Ja, das muss 3 Stunden perfekt stehen. Also ist schon sehr, das ist wie ein Leistungssport, muss man echt sagen. Und das war eine coole Zeit, die hat mich sehr geprägt eigentlich, auch in der Mannschaftsführung und so.
Und wenn du dann in der, wenn es diese Jury in der Küche gibt, dann heißt in der Vorbereitung, heißt das dann auch Techniktraining? Also Platz, Posten sauber halten, ja, vielleicht die Schnitttechnik nochmal verfeinern.
Das ist wie eine Kochabschlussprüfung eigentlich, halt auf einem hohen Level halt. Also wie wenn du deinen Posten aufbaust, alles sauber, akkurat, Sauberkeit. Weil wenn wir halt oben von der Weltspitze reden, dann redet man halt, da zählt jedes 0,5% eigentlich. Also da kannst du einfach nichts erlauben.
Ja. Und Weltspitze war eigentlich auch deine nächste Station. Das waren ja Spitzenpolitiker. Du hast für die deutsche Botschaft und für die deutsche Delegation gekocht. Wie bist du da in den Job gerutscht, sag ich mal?
Also gerade aus der Kölner Nationalmannschaft rauskam eine Anfrage, ob die beiden Kapitäne das machen würden. Ich war damals Jugend und Hans-Peter Tuschler war Nationalmannschaft. Und wir wurden gefragt, ob wir Brasilien machen. Und dann sind wir nach Brasilien geflogen.
In die deutsche Botschaft?
In die deutsche Botschaft. Ja. Wir haben da die deutsche Küche präsentiert. Und danach habe ich es eigentlich 3 Jahre dann alleine gemacht danach. Und habe dann im Endeffekt in Brasilien und in Indien gekocht und habe die deutsche Küche präsentiert. Also ich war zum Beispiel, in Brasilien habe ich in 6 Tagen habe ich in 4 verschiedene Orte gekocht eigentlich. Ich habe in Belo Horizonte, in Victoria, in Blumenau, in Rio und habe dann mein Menü gemacht. Das war wirklich so die deutsche Küche im Ausland präsentiert. Also weg von dem Image, Eisbein, Sauerkraut und Kassler. Ich habe dann 2008 habe ich Iron Maiden bekocht im Hilton in Sao Paulo. Ich habe den damaligen Ministerpräsident Günther Oettinger nach Indien begleitet, habe Neu-Delhi in Mumbai gekocht. Mhm. Ich habe Mumbai mit Herman Oberoi, dem Eckhard Witzigmann Indiens, gekocht im Touch. Leider in dem Zeitraum, wo ein Jahr vorher dieser heftige Anschlag war, wo ja viele, Taj Mahal, wo viele Touristen ums Leben gekommen sind. Da habe ich gekocht auf der Terrasse vom Taj. Das war schon ein Riesenerlebnis. Das war 2008, glaube ich. Ja. Also in meinem ersten Leben, sage ich immer.
Und im Rückblick, was war denn stressiger? Für die Nationalmannschaft kochen oder für Staatsgäste?
Also wir haben ja nicht für die Nationalmannschaft gekocht, wir waren ja die Nationalmannschaft.
Ja, meine ich ja. Also dann auf Weltmeisterschaften oder für Staatsgäste.
Genau, also wir haben, wie eigentlich egal, ich habe ja auch, meine Bundeswehrzeit habe ich ja im Gästekasten des Ministers verbracht. Das heißt, ich war auch Privatkoch des damaligen Verteidigungsministers Peter Struck. Wir waren 4 Köche, die im Ministerium auch für die ganzen Staatsgäste gekocht haben. Also für Gerhard Schröder, für Rumsfeld, Huhn, für die ganzen Außenminister aus den USA und Großbritannien. Eigentlich war es mir egal, weil ich bin Junge vom Dorf, das muss man zusagen. Also ich bin ein Bauer im Herzen und deshalb war es mir eigentlich scheißegal. Also es war immer... Ja, mir ist eigentlich egal, wen ich koche. Also Hauptsache, ich habe Spaß und Action eigentlich.
Und die Anspannung war wahrscheinlich immer hoch.
Ja, grundsätzlich. Also immer, natürlich. Weil natürlich die Nationalmannschaft hast du ja auch, ich sag mal so, im Nationalteam hatte ich den letzten Löffel, so nach dem Motto. Als Kapitän bist du eigentlich der, was verabschiedet. Und wenn deine ganze Mannschaft dahinter hängt und du verkackst es, dann hast du ein fettes Problem eigentlich. Und deshalb ist natürlich da die Anspannung schon höher gewesen.
Ja, ja. Jetzt warst du in der Nationalmannschaft, Spitzenpolitiker waren dabei, du warst auf der ganzen Welt unterwegs. Das war ein hohes Tempo und viel Arbeit, so hört sich es zumindest an. Aber irgendwann war ja bei dir ein Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, so geht's nicht weiter, du willst was anderes machen. Wann war das oder wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich glaube, das war einer meiner wichtigsten Punkte oder einschlagenden Punkte. Ich bin auch kurz vor dem Burnout gestanden, ich war suizidgefährdet 2010. Also mir hat es zerlegt, bin ich natürlich sehr jung. Also muss denken, du machst deine Bundeswehrzeit sehr jung in Berlin, erlebst das Berliner Leben, du bist auf einmal in Indien, du kochst für Iron Maiden in Brasilien, du bist der Kölner Nationalmannschaft, aber im Herzen drin bist du eigentlich ein Bauer und du bist auch nicht so weit von der Entwicklung her. Also du musst halt so sehen, wenn du sehr jung auf einmal so viel erleben darfst, also ich war da 24, bis dahin 25.
24, ja. Okay.
Und auf einmal erfährst du, dass mein Papa ist an der Krebs gestorben vor 18 Jahren, vor 17, 18 Jahren und dann kam halt der Cut. Das heißt, es hat mich dann komplett umgehauen, weil bin dann zu Hause eingestiegen und wie im Kopf war ich irgendwie so ein bisschen so der kleine Superstar, so nach dem Motto, in mir drin, so, oh, jetzt hast du das erlebt. Und auf der Seite das. Und das hat mich komplett zerlegt eigentlich. Und dann war ich suizidgefährdet, hatte auch einen Burnout. Ich hatte Gott sei Dank eine gute Therapeutin, die hat mich über Teilhypnose zurückgeholt, hat mich dann auch hypnotisiert, also zum Schlaf hypnotisiert und hat sich die Blockade gelöst. Weil so Burnout entsteht ja darin, dass man den Schutzmantel aufbaut. Das heißt, Leute schützen sich und lassen nichts mehr an sich ran eigentlich. Und jeder ist ein Depp. Also meine Mama, die war eine Drecksau, die soll das Essen raustragen. So habe ich mit meiner Mutter geredet, also richtig übel. Und so war ich früher. Ich war halt so wie ein Koch, so ein richtiger Choleriker eigentlich so, wie man es früher kennt. Und das hat mich eigentlich dann damals irgendwie so ein bisschen dann extremst geprägt, weil so konnte ich nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich einen guten Coach kennengelernt und ich lasse ihn bis heute immer noch coachen, weil ich habe dann gemerkt, ich bin eigentlich gar kein Koch, sondern ich bin eher so ein Architekt, weil ich bin eher so ein Trainertyp eigentlich, so ein Spielertrainertyp, wenn wir in der Fußballsprache reden. Und habe dann gemerkt, ich muss mein eigenes Spiel spielen, weil eigentlich habe ich irgendwie den großen Köchen nachgeahmt und denk so, oh, ich will so sein wie der und der. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss mein eigenes Spiel spielen, weil ich kann das gar nicht. Ich kann nicht so sein wie sie. Also ich kann nicht jetzt die perfekte Gänseleber machen oder egal was jetzt. Sondern ich habe dann gemerkt, ich gehe jetzt 3 Schritte zurück und baue meine eigene Welt auf und spiele mein Spiel. Und ich glaube, das macht mich auch jetzt so erfolgreich. Das war ein riesen Wendepunkt 2010 bis 2012. Da habe ich auf einmal gemerkt, okay, wenn ich jetzt mein Spiel spiele, dann kann mir nichts passieren, dann schütze ich mich. Es geht immer, dass ich erst mich schütze und dann so die Welt oder die Mannschaft und das Umfeld so um mich aufzubauen, dass es mir gut geht eigentlich. Und das war schon so der Wendepunkt.
Und das hast du auch alles so, wie du das gerade beschrieben hast, also selber reflektiert, dass du das gar nicht bist, obwohl du ja vorher in einem anderen Setting unterwegs warst, wie du gesagt hast. Ja. Du hast für die Besten gekocht, für berühmte Menschen, für Politiker. Da in dem Rausch, sage ich mal, fällt es einem wahrscheinlich schwierig, das wahrzunehmen, dass man das eigentlich vielleicht doch nicht ist.
Ist so, man ist ja auch noch jung, weißt du, mit 24. Ist ja, ja. Klar, das war vor 17, 18 Jahren ein anderes Zeitalter. Da gab es jetzt kein Insta und YouTube und die ganze Nummer, sondern ich war damals einfach, ja, weil du bist ein Bauernjunge, also die kommen aus dem Dorf mit 500 Einwohnern. Und weißt du, ich meine, auf einmal so ein Setup zu erleben und so eine Sache, da bin ich einfach nicht klargekommen. Und natürlich auch der Tod vom Vater. Also du musst denken, wir sitzen in Belo Horizonte und da kommt der Anruf, also von meinem Bruder Dominik, Christian, es ist jetzt soweit, ihr müsst jetzt heimkommen. Und dann erlebst du deinen Papa noch eine Nacht und dann hast du aber drei Tage später, musst du schon wieder voll funktionieren. Du bist ein Familienbetrieb, also ich bin ja kein Angestellter und kann sagen, so, ich brauche jetzt mal drei Wochen Auszeit, sondern dieser Druck, der war halt da. Also du musst beides verbindet kriegen, es hat nicht funktioniert und dann brichst du halt kurz ein. Und deshalb jetzt, also ja, deshalb, ich rede da immer offen drüber, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man darüber auch redet.
Und die Therapie, das war dann auch in deinem Heimatort oder in der...
Das war in München, von einem sehr guten Freund von mir, hatte ich eine gute Therapeutin. Jetzt arbeite ich seit fast 11 Jahren, 12 Jahren mit einem sehr erfolgreichen Coach, mit Holger Fischer. Der macht auch sehr viele Sportler, wie René Adler oder wie Jessica von Bredow-Werdl und sehr viele Unternehmer und Politiker, Politiker weniger, aber Unternehmer und Sportler. Und der coacht mich eigentlich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ein Coaching, dann gehe ich zu ihm und tue mich nochmal selbst reflektieren. Weil ich sage mal so, wie alle, egal in welcher Position, wir müssen ja im Endeffekt, das Rad wird ja nicht immer langsamer. Die dreht sich so unfassbar schnell. Und deshalb, man muss sich ja selber challengen irgendwo, um auch weiterhin erfolgreich zu bleiben.
Und mit deinem Background und als es dir wieder besser ging, ich meine, theoretisch hättest du ja überall arbeiten können mit deinen Stationen, wo du warst. Aber du bist zurück in die Heimat gegangen, ins Dorf, sage ich mal. Und warum der Entschluss?
Der Entschluss war, weil ich halt mein eigenes Spiel spielen will, erstens, und zweitens, weil ich Architekt bin. Und mein Bruder Daniel hat damals die Wimsner Höhle übernommen. Das ist die einzige mit Boot befahrbare Schauhöhle in ganz Deutschland. Und da wollte ich halt von Anfang an dabei sein. Wie du gerade sagst, ich hätte können meine Kochstil, meine Stilistik oder wie man das alles nennt, perfektionieren. Aber irgendwie, deshalb sage ich ja, einerseits bin ich vom Land und zweitens bin ich Architekt. Und das war mir eigentlich wichtiger, das mitzuerleben, mitzuentwickeln eigentlich.
Ja. Und Teil dieses Projekts und Teil von dem, was du entwickelt hast, ist ja auch ein wichtiges Standbein. Vor allem in der Außenwirkung ist ja dein Fine Dining Restaurant 1950 mitten auf der Schwäbischen Alb mit einem CO2-Menü. Wie kamst du da drauf? Was hat's damit auf sich?
Also ich habe 2014 mit meinem lieben Freund Georg Schweißfurt, vielleicht kennt der eine oder andere die Schweißfurt Dynastie, klar, früher Hertha-Fleisch verkauft, dann in der Nähe von München die Hammersdorf Landwerkstätten, Gutshornhausen. Der Georg und ich haben 2014 ein fettes Fleischbuch geschrieben. Also es war 2014 auf der Frankfurter Buchmesse, kam Lucky Maurer mit seinem Fleischbuch raus und Georg und ich mit dem Fleischbuch raus und sonst nur Veganbücher. Aber wir haben gesagt, wir müssen das machen, weil wir müssen das ganze Tier eigentlich respektieren. Und darum geht's halt auch. Wir dürfen nicht die rosa-rote Welt aufbauen, sondern das Tier ist einfach da und das können wir auch nicht wegveganisieren, sage ich mal. Und deshalb haben wir ein Fleischbuch geschrieben. Und 2015 hat mich ein bisschen gestresst, das ganze Thema Regionalität. Denn wie regional ist eigentlich regional? Regional, das klingt jetzt hart, wenn ich so sage, aber ist die größte Lüge, die es gibt. Weil wie regional ist eigentlich regional? Und Ökotest hat 2015 125 regionale Produkte getestet. Und von 125 waren wirklich nur 25 regional. Das bedeutet, 2015 begann die Regionalität zu verwässern, indem wir den Kirchturm verlassen haben. Früher war es so, regional war früher um den Kirchturm herum, hat man gesagt. Jetzt so ums Dorf rum, das war so regional. Und dann hat die Ökotestung hat halt ergeben, dass eigentlich die Kartoffeln in Hamburg angebaut werden und in Stuttgart verkauft. Weil wir, Deutschland, ist eine Region Europas geworden. Also wir sind Bundesland Europas geworden. Mhm. Also weil die Regionalität ist halt durch. Weil jeder zieht seinen Radius, wie er möchte. Weil regional ist ja kein geschützter Begriff. Also du kannst ja regional, musst du ja nicht. Du kannst ja sagen, wie du willst. Und dann haben wir ein Buch gemacht, der Georg und ich, und wir haben auf die Idee gekommen, wie kriegen wir es am besten hin, das zu transportieren. Und dann haben wir ein Projekt gemacht, das nennt sich Lokal das Kochexperiment. Ein richtig cooles Projekt mit dem Südwestverlag und haben einen Radius gezogen von 15 Kilometern, also um den Kirchturm rum. Außerdem Sacksalz. Weil Salz bekommst du einfach nicht regional. Und dann haben wir über Facebook eine Community hochgezogen, weil 2015, 16 war halt Facebook nur in und haben es dann dementsprechend unsere Community aufgefordert. Jungs, werft Orte rein, wo wir hinfahren müssen. Und dann war von Gladbeck, Bremen, Hamburg, egal wo, hat der Andreas Hoppe, der hat früher den Tatort gespielt, der Mario Kopper, hat einen Zettel gezogen am Freitag, wo wir am Montag kochen müssen. Das heißt, wir haben den Zettel gezogen, er hieß Simon und Georg, ihr müsst jetzt bitte nach Südtirol. Also sind wir Sonntagnacht nach Südtirol geschossen, haben dann dementsprechend nach Südtirol gefahren, haben dann die ganzen Produkte dementsprechend aus dem Radius von 15 Kilometer außer Salz, haben wir im Endeffekt ein Gericht gekocht oder eine Zutat gemacht und nur mit Salz. Und da ist ein richtig cooles Buch entstanden. Das Buch ist der Hammer. Da haben wir, glaube ich, 20.000 Bücher aufgelegt und sage und schreibe haben wir nur 1.000 verkauft. Das Buch ist radikal gefloppt, radikal, weil wir vor der Zeit waren. Das heißt...
Ich wollte gerade sagen, die Leute waren noch nicht bereit dafür.
Also es war sogar vor Kitchen Impossible war das schon, also unsere Idee. Ja. Also die Gedanken sind ja jetzt alle schon überall im Raum und so weiter, aber das Thema war im Endeffekt, wir haben unsere Challenge aufgebaut, sind jeden Monat an einen anderen Ort gefahren. Und es waren 15 Kilometer außer Salz. Also habe ich die Idee in die Schublade gelegt, weil ich dran geglaubt habe. Ich gesagt, die Idee wird irgendwann funktionieren. So bin ich halt. Und dann habe ich es in die Schublade gelegt. Und 2020 dann rausgeholt und habe mit dem 1950 dann den Ort geschaffen mit 25 Kilometer außer Salz, auch Bioprodukte, aber nur Demeter- und Bioland-Produkte und Fleisch als Beilage. Da waren wir auch das erste Restaurant in ganz Deutschland, die Fleisch als Beilage gemacht haben, weil ich gesagt habe, okay, erstens habe ich keine Lust auf zwei Menüs und zweitens finde ich immer besser, dass der Gast optional die Möglichkeit hat, zu nehmen oder nicht zu nehmen. Und mit dem echten Geschmack, genau.
In meiner Recherche habe ich gesehen, dass Rapsöl ist, glaube ich, das, was am weitesten weg ist, außer jetzt Salz ausgenommen, 24,8 Kilometer zwischen Produktion und deinem Restaurant. Warum die 25 Kilometer, warum nicht 30?
Ja, warum nicht 40, warum nicht 50? Da sind wir wieder beim Thema, Julius. Weißt du, ich meine, sondern 25, irgendwo reicht's mal. Und das ist ja auch das Interessante, was wir eigentlich damit geschaffen haben, was wir auch dementsprechend auch in den Bewertungen, Kriterien und Kritiken auch zu hören kriegen. Je mehr du dich einschränkst, desto mehr gehst du ehrlich ins Gericht mit deinem Gemüse, mit deiner Art zu arbeiten. Und wenn ich 25 Kilometer habe, so im aktuellen Menü, muss ich halt mit Zucchini und Johannisbeere im ersten Gang arbeiten. Aber auf die Idee, Zucchini und Johannisbeere zu kombinieren, kommt man wahrscheinlich normalerweise nicht, wenn ich 50, 60, 100, 200, 2000 Kilometer habe. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, also muss ich Zucchini und Johannisbeere so perfekt machen, dass es einfach geil schmeckt. Und ich glaube, deshalb ist 25 Kilometer einfach Schluss, fertig.
Also die Einschränkung, sage ich mal, als Inspiration für das, was halt da ist oder als Ideengeber auch.
Ja, du bist härter. Also ich merke das und ich kriege auch Feedback von den Gästen. Wir gehen härter mit unseren Gerichten ins Gericht eigentlich, weil wir eigentlich nicht viel haben. Und wenn du weniger hast, dann neigst du als Koch nicht dazu, noch das draufzupacken und das draufzupacken und das draufzupacken, sondern bei uns haben wir halt nicht den roten Geschmack, sondern den echten Geschmack. Den kannst du vielleicht mal erklären, weil wir haben 2020 bis 2022 im 1950 gekocht, wie jedes Restaurant auf dieser Welt. Also wir reden jetzt hier vom Drei-Sterne-Restaurant bis zum Landgasthof runter. Wir haben den runden Geschmack auf den Tellern. Das heißt, du gehst in jeden Laden, die perfekte Teller machen, da ist dann, wie gesagt, das sind 6, 7, 8, 9 Komponenten drauf und ein runder Geschmack. Aber wenn du mit dem Löffel durchfährst, schmeckst du nicht jedes einzelne Teil raus. Du schmeckst die vielleicht 3, 4 Hauptkomponenten raus, aber es ist nicht der echte Geschmack, sondern es ist der runde Geschmack. Und wir räumen ja die Teller auf. Das bedeutet, wir haben 2022 im Zuge unserer Gemeinwohlökonomie. Das heißt, wir wollten eigentlich nicht besser kochen, sondern wir wollen noch nachhaltiger werden. Wir kommen ja aus Ökologie raus. Das heißt, wir haben die Teller aufgeräumt. Wir servieren eine Zucchini und servieren da 3-mal Johannisbeere dazu. Das heißt, wir tun die Zucchini in 10 Einzelteile zerlegen und du fährst durch die Zucchini durch und hast nur Zucchini. Also wie der Ratatouille-Effekt. Und das ist wirklich sehr pur. Da ist dann kein Koriander drin, nichts, sondern wirklich die pure Zucchini so ausgearbeitet, dass sie einfach perfekt ist. Und dann geht der Gast dann von der Zucchini in die Johannisbeere in 3 verschiedene Texturarten. Das heißt, wir am Mischpult aufgebaut haben. Und somit hast du den echten Geschmack von der Johannisbeere und nicht den runden Geschmack. Sondern wirklich nur den pure Johannisbeer, aber in verschiedenen Balancen ausgearbeitet. Und das hat unsere Küche eigentlich in dieser ganzen Entwicklung so einzigartig eigentlich gemacht, die es so noch nicht gibt. Also es wurde uns auch gefeedbackt so, dass es in Europa auch von einigen Einschlägen führt, dass sie es so noch nie gesehen haben eigentlich. Und das kommt aber auch daher, weil wir halt uns eingeschränkt haben. Also wenn du dich einschränkst, musst du mehr denken. Und wenn du natürlich dann nicht das Regal, ich sage immer, wenn du ein großes Regal hast mit 4 Regalwänden, dann kannst du alles rausziehen. Aber wir haben nur ein kleines Regal und mit dem musst du das Maximale holen. Um genauso, weil wir sind in der gleichen Liga wie die anderen Restaurants auch. Also wir kriegen ja keine Sonderbehandlung. So müssen genauso punkten.
Und der Radius von 25 Kilometern, war das schwierig, da ein Netzwerk aus Produzenten aufzubauen, von denen ihr eure Produkte in der Qualität beziehen könnt, die ihr braucht?
Überhaupt nicht. Das sind alles Lieferanten, die wir schon vorher hatten. Also es war für uns nicht, dass wir jetzt eine große Recherche betreiben mussten, weil die beliefern uns eh schon alle. Also ist das Thema. Und ich glaube, das Thema Produktqualität, das ist auch ein wichtiges Thema, sondern das ist mir eigentlich schön, wenn ich sagen muss, scheißegal, weil ich bin dankbar und froh, das, was ich kriege. Also ich glaube, wenn du so denkst, dann musst du mit dem arbeiten, was du bekommst. Und wir haben bis jetzt Karotten aus dem Keller hergenommen. Unsere Karotten beim Hauptgang haben wir gerade aus gefrorenen TK-Karotten, kleine Mini-Karotten. Jetzt haben wir seit dieser Woche wieder frische Karotten. Aber wir mussten dementsprechend letztes Jahr Mini-Karotten, also Fingermöhren, was die anderen halt dann zukaufen, mussten wir dementsprechend schockfrosten und vorbereiten, dass wir sie haben. Jetzt für das Menü zum Beispiel. Und wenn wir Kartoffelstärke machen wir auch selber. Also wir haben ja nur Eiweiß als Bindemittel. Wir haben Kartoffelstärke machen wir selber. Wir machen ja die Sahne selber. Aus der Butter raus machen wir, aus der Sahne machen wir die Butter selber. Also es gibt ja nichts, was nicht selber machen. Also komplett geschlossener Kreislauf. Also das heißt, über Qualität können wir da gar nicht reden, sondern müssen mit dem nehmen, was die Natur uns schenkt. Weil das Motto um 59 ist, nicht wir machen den Teller, sondern die Natur macht den Teller. Und das wird auch da wirklich so gespielt und auch so gemacht.
Und ihr kommt ja aus der Landwirtschaft, die wird aber, glaube ich, nicht mehr betrieben. Das heißt, ihr habt die komplett abgegeben und dann Landwirte, mit denen ihr ganz eng zusammenarbeitet. Seid ihr da auch involviert mit denen, was die anbauen oder was nicht? Und genau. Plant ihr das Menü dann danach?
Die Heidrun, das ist unsere Bäuerin, die Heidrun hat unseren Acker gepachtet, das ist ja 700 Meter weg hier vom 1950. Und die Heidrun baut das an, was sie will eigentlich. Und das ist auch das Spannende, sie baut halt an. Und wir kaufen ja alles ab. Das heißt, die Heidrun zahlt auch keinen Cent Pacht. Ihre Familie hat bei uns über 3, 4, 5 Hektar gepachtet, sogar mehr. Und die zahlen keinen Cent. Aber wir zahlen genau die Preise, was wir, wie sie verkaufen würde, bezahlen wir sozusagen. Weil wir finden es einfach cool, wenn es auch Bauern gibt, die das mit der Landwirtschaft machen. Weil das ist halt ein Acker, da spritzt du halt, da musst du halt alles von Hand rausziehen. Und deshalb kaufen wir alles ab. Wir sind voll involviert. Sie beliefert nur uns. Ab und zu noch so ein kleiner Supermarkt, wenn es zu viel Blattsalat hat. Aber sonst nur unsere Gastronomie alle.
Okay, das heißt, ihr habt quasi eine eigene Landwirtin, der ihr die gesamte Ernte abkauft.
Genau, ja.
Und die Gäste bei euch im Restaurant, jetzt essen die die Zucchini mit der Johannisbeere und die merken wahrscheinlich, okay, das schmeckt irgendwie anders, das schmeckt sehr gut, die Qualität ist extrem hoch. Woher wissen die denn, woher das kommt?
Also interessanterweise, wir haben 1950 unsere Kärtchen. Das heißt, der Gast kommt rein in 1950 und dann starten wir jetzt unserem Gemüselabor. Wir haben ein Labor gebaut letztes Jahr. Also das Setup beginnt so, die Gäste gehen in den Hintereingang rein, ist das Labor. Und dann erklären wir die Techniken in den 25 Kilometern. Also wir erklären Frische, Frosten, Fermentieren, Einlagern und Trocknen. Also wir erklären alle Techniken die erste halbe Stunde. Da kriegen die Gäste dann die ersten 5 Gänge als kleines Apero vorweg, so als kleiner Signature. Einmal als flüssig und einmal als fest. Die beiden Gemüsesorten, weil wir tun ja immer 2 Sorten gegeneinander oder miteinander verbinden. Und dann gehen die vor ins Restaurant und dann haben sie einen Würfel. Und im Würfel sind alle Kärtchen drin vom ersten Gang. Das heißt, wir haben jede einzelne Zutat, also jeder Rosmarinzweig, jeder Thymian, jeder Knoblauch, jedes Oregano-Blättchen haben wir genau mit Kilometerangabe, mit Anbauklasse, ob dem oder Bioland gemacht. Und die Kärtchen kriegt der Gast dann bei jedem Gang dazu. Und abends geht er mit 60 Kärtchen heim.
Das heißt, die 60 Kärtchen, 60, also für 70, jede 80, einzelne Zutat.
Jede Zutat, jede. Also das ist wirklich, ich sage mal, positive Gehirnwäsche. Weil uns geht es ja nicht darum, sind wir beim Thema, Julius, wir sind halt keine Hipsters. Wir machen seit 50 Jahren Bio und deshalb machen wir es lieber Understatement. Wir wollen nicht dem Gast erzählen, wo das alles herkommt, sondern die Kärtchen lassen wir sprechen. Da kann jeder am Abend ein Bild machen. Weil ich finde, Nachhaltigkeit müssen wir auch aufpassen, müssen wir auch schützen, weil es schon Unwort geworden ist. Weil jeder so Nachhaltigkeit, nachhaltig, nachhaltig. Sondern das hat auch ein bisschen gut, dass man auch schützen muss und einfach nicht einfach nur wild raushauen kann. Und deshalb gibt's die Kärtchen und die Kärtchen nimmt der Gast abends nach Hause und hat dann seine Zeit, sich sein Bild drüber zu machen und sagen, okay, spannend, was der mit den wenigen Zutaten hinkriegt.
Also wie so eine Visitenkarte, das ist ja nicht für jeden Gang, ist ja für jede Zutat sogar.
Jede Zutat, wirklich jede. Ja. Und die Karten, die werden gelegt von Geisbühl, ist auch ein Lieferant von uns. Das ist eine Einrichtung mit geistig behinderten Menschen. Und wenn die schlecht Wetter haben, die haben auch eine Landwirtschaft dabei. Da kriegen wir so Fissalis her, Tomaten kriegen wir daher. Dann ist es so, dass die dann die ganzen Zutaten dann dementsprechend dann eingearbeitet kriegen sozusagen. Also die dann die Kärtchen legen bei schlechtem Wetter. Das heißt, wenn es regnet, legen die die Karten für uns.
Okay. Und auf den Karten steht ja nicht nur die Herkunft, wo das angebaut wurde, da steht ja auch die CO2-Bilanz der einzelnen Zutat drauf.
Nicht mehr. Das haben wir abgeschafft. Das haben wir abgeschafft.
Ach, das habt ihr abgeschafft. Okay.
Ja. Und zwar aus diesem Grund raus, weil es für uns zu kopflastig war. Das war wieder zu übertrieben von mir. Das habe ich auch gemerkt. Unsere Küche ist jetzt freier, weil wir haben in dem Zuge der Gemeinwohlökonomie, haben uns auch mit einer Doktorin zusammengesetzt zum Thema Nachhaltigkeit. Und die hat gesagt, Simon, lass die CO2-Angaben weg. Ihr habt Fleisch als Beilage. Ihr macht alles komplett selber. Bei euch brauchen wir den CO2-Ausstoß gar nicht berechnen. Also das ist zwar ein schönes Nice to have, aber du brauchst es nicht. Weil das, was meistens CO2-Ausstoß wie Rind zum Beispiel, das gibt es halt als Seitlich, das buchst du dazu oder lässt es weg. Und wir empfehlen auch den Gästen immer, die sollen es als Beilage zu 2 teilen, in der Mitte auch noch. Also nicht jeder Fleisch, sondern snackt es einfach dazu.
Ja, ja. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie die Gäste darauf reagieren, weil das ist ja schon erklärungsbedürftig, den Wert richtig einordnen zu können. Von der Zucchini, die jetzt aus einem Gewächshaus aus Spanien ist natürlich schon sehr weit weg, aber aus Hamburg kommt oder bei euch aus vom Feld.
Du meinst es wie vom Wert her?
Die CO2-Bilanz.
Ja. Also das ist, es gibt natürlich schon Apps, die das machen, aber die Apps berechnen halt nur Deutschland sozusagen. Und das ist zu wenig für uns. Also deshalb, wenn wir es berechnen müssten, müssen wir eine eigene Bank aufbauen, das zu machen. Wir könnten es jetzt machen. Und die Werte wären sensationell natürlich. Aber es macht einfach keinen Sinn, jetzt das CO2, weil das haben wir auch 2022 gemerkt, auch in der Entwicklung der Küche, dass nachdem wir diesen CO2-Ausstoß weggelassen haben, wir im Endeffekt auch nochmal ein Salz nachgeworfen haben. Weißt du, ein bisschen mehr Butter, im Kopf bin ich freier geworden. Das war schon sehr wichtig eigentlich. Also auch die kulinarische Entwicklung.
Ja. Wenn jetzt die wirklich allerbeste Kartoffel bei Kilometer 28 wächst, was machst du dann?
Dann gibt's es nicht. Es wird nicht passieren.
Hast du ja gesagt, ihr bleibt hart.
Ja, es wird nicht passieren. Ja. Also das ist ja, wie gesagt, nochmal, ich muss immer vor jedem Menü, wir machen viermal im Jahr ein komplettes Menü wechseln, komplett. Sondern weil es halt wichtig, weil wir brauchen Stammgäste. Also wir machen nicht in den Menüs irgendwelche Gerichte austauschen, sondern wir gehen wirklich konsequent durch, um den Leuten den Druck aufzubauen, zu uns zu kommen. Und das hoffen wir, dass sie viermal im Jahr kommen. Wir haben ein Pärchen, die kommen aus Kiel. Die haben von 20 Menüs schon 19 bei uns gegessen. Das ist zwar nicht so nah, aber wir haben da wirklich eine riesen Fanbase aufgebaut, die einfach sagen, boah, ich will wissen, was er macht. Wir sind ja auch, man muss sagen, sehr preiswert. Wir nehmen für unser Menü 125 Euro, was super fair ist. Aber ich brauche einfach nicht mehr, weil wir sind nur 3 Mitarbeiter und wir verarbeiten alles. Und deshalb reicht es mir aus, um den Laden erfolgreich und auch wirtschaftlich, wir sind wirklich sehr wirtschaftlich mit dem Restaurant, zu betreiben. Und deshalb sind wir auch nahbar. Das finde ich unfassbar wichtig, weil wir hatten vor kurzem mit einer jungen Familie da, die hat sich so gefreut. Erstens war sie nie im Sterne-Restaurant und dann haben sie gewundert, wenn sie halt reinkommen, dass ich sie gleich duze, weil wir duzen jeden bei uns im Restaurant. Scheißegal, wer kommt. Und dann war das so toll. Da war die kleine Tochter dabei, die war dann bei mir in der Küche und das ist einfach so, weißt du, ich meine, das ist so, und die waren so froh, dass sie es leisten konnten. Weißt du, was ich meine? Weil die Hemmschwelle Sterne-Restaurant ist das eine. Ja. Wir kommen ja nicht im Sterne-Bereich, sondern im Ökologiebereich. Und dann ist halt wichtig, dann sind wir auch noch preiswert. Wir können es natürlich künstlich verknappen, wenn wir nur 12 Sitzplätze haben. Wir sind echt gut ausgebucht. Aber ich sage, warum denn? Also wir werden irgendwann die Preise um vielleicht 10 Euro anziehen, aber nicht so, dass wir uns unbedingt jetzt da irgendwo hochschießen müssen, nur um dementsprechend zu künstlich verknappen eigentlich.
Ja, du hast gerade angesprochen, die Michelin-Sterne, die kamen schon überraschend, oder? So sahst du zumindest auf der Bühne aus. 2024 war es, glaube ich.
Ja, in der Tat. Also die haben mich ja gelockt, der Michelin, indem ich über den grünen Stern reden muss, über Nachhaltigkeit.
Genau.
Ja. Und deshalb war das schon extrem, es war auch brutal berührend, weil wir haben uns 2020 auf den Weg gemacht, einfach Ökologie und Fine Dining zu verbinden eigentlich. Und deshalb mit dieser Art, wie gesagt, wie wir kochen, die es, wie gesagt, so nicht gibt, ist es natürlich schon so, es hat mich brutal berührt, weil das hört sich jetzt blöd an, aber irgendwie hat es noch gefällt in meiner Vita, zu sagen, okay, jetzt hat er auch noch einen Stern. Eigentlich, weißt du, bist Vize-Weltmeister, du gewinnst Weltcups, du kochst im Ausland, bist da, hast noch 6 Restaurants, ist das auch noch ein Stern eigentlich und das ist eigentlich schon schön und das alles nach meinem Spiel, also das Restaurant ist auch kein Druck für mich, 0,0, ganz im Gegenteil, das ist eigentlich wirklich Entspannung, also für mich sind die 4 Abende Therapie im Abend, das ist für mich wirklich chillig im 59, weil wir einfach eine Küche haben, die einfach nicht vergleichbar ist und da kann keiner nachher sagen, naja, die Kombination Zucchini-Johannisbeer habe ich woanders besser gegessen, das geht einfach nicht und deshalb habe ich auch keinen Druck in dem Laden und deshalb ist es auch schön eigentlich, ja.
Ja, ja. So, jetzt habt ihr euch auf dem Teller schon sehr reduziert, wie du gerade gesagt hast, Zucchini und Johannisbeere ist zum Beispiel ein Gang. Aber unternehmerisch habt ihr euch ein breiter aufgestellt, da gibt's eure, Fertigsuppenlinie im Supermarkt. Wie passt das zusammen?
Sehr sogar, und zwar, die machen wir seit 2008 schon.
Ja.
Und die hat mein Papa, die noch gedanklich mitgeplant gehabt, weil wir einfach am Arsch der Welt sind. Und du musst ja die Leute hochkriegen und das merken wir halt jetzt mehr denn je, weil du hast halt teilweise Klimaschwankungen, dass du, wenn man 4 Wochen Regen hast, dann ist auf jeden Fall Höhle nichts los. Wir haben ja 2 Hochzeitslocations, auch noch da ordentlich Hochzeiten, so um die 100 Stück. Und die werden auch weniger Gäste zahlen. Das heißt, wir müssen uns einfach breit aufstellen, um an diesem Standard überleben zu können. Das heißt, damals die Convenience war natürlich ein Produkt, wo wir gesagt haben, okay, wir finden es cool, natürlich auch so Convenience zu machen in der besten Qualität, das ist ja fast nur Demeter-Produkte Und natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit. Weil Nachhaltigkeit kann auch nur funktionieren über Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit. Dann kann es funktionieren, anders geht es nicht. Und Nachhaltigkeit kostet einfach mehr Geld, das ist auch Fakt. Weil wir einfach andere Einsatz- und Warenkosten haben. Und deshalb sind die Convenience eigentlich für uns sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Restaurants. Wir sind jetzt ein bisschen gewachsen, auch im Restaurantbereich. Das letzte Jahr in Darmstadt jetzt aufgemacht, vor 3 Wochen. Und Friedrichshafen im Dezember. Und ja, Kita-Essen, jetzt machen wir ab September noch 3.500 Kinder jeden Tag und Schulkinder. Das ist auch super, wenn wir mehr Rinder schlachten können. Das heißt, wenn wir halt Tiere schlachten und wir haben eine Produktion, machen ja alles selber. Wir haben eigene Nudelmaschine, Tagliatelle-Maschine, Eismaschine, Knödelmaschine. Also es gibt nichts, was wir nicht selber machen. Nichts.
Maultaschenmaschine.
Ja, alles eigentlich. Und deshalb ist es schon wichtig. Also um einfach, ganz ehrlich, die Wirtschaftlichkeit einfach zu garantieren. Müssen wir breiter und breit sein. Ja.
Und du hast gerade auch in der Produktion von den Suppen, hast es angesprochen, die Menschlichkeit. Und du sagst ja auch, dass ihr anders arbeitet als die Branche. Und das bezieht sich ja vor allem auch nicht nur auf das, wie und was ihr kocht, sondern auf die Art und Weise, wie ihr arbeitet. Ihr habt ja geregelte Arbeitszeiten, habt ihr schon länger eingeführt, glaube ich.
Ja, also wir haben seit 2014 haben wir Zeiterfassung. Das ist schon mal sehr wichtig und sehr gut. Also seit 2014 wird bei uns die Zeit erfasst. In der Zentralproduktion fangen die Köche morgens um 7 an bis um 4:30. Wochenende haben sie frei. Die anderen Köche starten mittags um 3 Uhr bis um 23 Uhr, wenn sie in der Gastronomie arbeiten. Wir haben irgendwann mal, deshalb meine ich auch, weil ich gerne Architekt bin, wir haben eine Zentralisierung und alle unsere Restaurants werden zentral vorproduziert. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass ein Restaurant in Friedrichshafen oder in Ehestädt einen eigenen Karottensalat macht, sondern wir machen einen coolen Karottensalat und dann geht dann die Outlets raus eigentlich. Und somit haben wir eigentlich wirklich eine coole Effizienz und wir reden dann nur noch von Handy und Menschen. Also wir reden nicht mehr von Qualifikation, wir reden nur noch von Handy und Menschen und können somit natürlich auch jeden ersetzbar machen. Das finde ich so unfassbar wichtig. Das hört sich jetzt ein bisschen negativ an, wenn ich das sage, aber ersetzbar ist auch positiv. Wenn man jetzt mal in anderen Branchen denkt, ist es normal, dass wenn einer im Büro sagt, ich bin jetzt 3 Wochen im Urlaub, ist er 3 Wochen im Urlaub. Aber in der Gastronomie hört es immer so, oh, jetzt ist er 3 Wochen weg. Sondern nee, dann ist er halt 3 Wochen weg. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn du halt die Prozesse aufbaust. Und ich bin ein brutaler Prozessfanatiker eigentlich, weil ich finde, wie gesagt, über Prozesse kriegst du halt wirklich eine Endpersonalisierung hin. Weil ich hatte in der Vergangenheit vor 6, 7 Jahren, wo wir noch kleiner waren, da muss ich jeden Tag dem Koch im Kopf streicheln. Und wie geht's dir heute? Ist alles fein? Da hatte ich keinen Bock mehr drauf als Unternehmer. Sondern ich habe auch gesagt, hey, wir müssen uns irgendwie gucken, wie kriegen wir eine Endpersonalisierung hin und wie kriegen wir auch so mit dem Menschen auch einen Vordergrund. Das heißt, wenn zu mir einer kommt und sagt, du Simon, ich brauche nächste Woche 2 Tage frei, dann kriegt er 2 Tage frei, weil, oder zusätzlich 2 Tage frei, oder Urlaub braucht oder egal was, weil wir haben auf dem Spielfeld halt jeden Spieler, der alles kann. Zum Beispiel im 1950 gibt es gar keinen festen Koch, sondern wir rollieren jede Woche durch. Ich bin der Einzige, der immer da ist. Das heißt, jeder meiner Jungs und Mädels, die können 1950 kochen. Und das ist natürlich schön als Arbeitsplatz, weil es gibt keine Pyramidenhierarchie bei uns, sondern es gibt einfach eine flache Hierarchie. Und somit kann natürlich auch jeder überall eingesetzt werden und somit ist auch jeder setzbar. Und jeder kann dementsprechend dann auch überall aushelfen, wo es brennt.
Okay.
Und das ist schon ziemlich cool eigentlich.
Ja, ja. Du hast vorhin schon das Sprichwort quasi genannt, was man sät, wird man ernten. Das ist ja ein sehr bekanntes Sprichwort. Das stimmt ja auch gerade im wörtlichen Sinne bei deinem Großvater. Was sähst du denn gerade für die kommenden Generationen?
Was ich gerade sehe, ist ein Fundament, würde ich sagen. Ein Fundament in einer wirtschaftlich heiklen Situation. Also wie gesagt, ich glaube, ich und meine Brüder, wir tun gerade ein Fundament gießen. Es wurde schon von meinem Großvater ein Fundament gegossen oder eine Saat gesät, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, wir tun gerade ein Fundament, wir tun es gerade manifestieren, würde ich sagen. Wir müssen es gerade einfach mal festpressen. Das kostet gerade viel Energie, deshalb haben wir ein extremes Wachstum gerade vor uns. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie das Rad sich weiter dreht. Es dreht sich sehr schnell in der Gesellschaft. Und deshalb will ich eigentlich der nächsten Generation so übergeben, dass ich jetzt lieber 180 km/h fahre und die dann zukünftig nur 90 km/h fahren müssen eigentlich. Das würde ich mir wünschen, dass einfach alle Sachen da abgefangen werden.
Ja, ja. Lieber Simon, wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Das waren auf jeden Fall super spannende Einblicke in deine Philosophie und deine Arbeitsweise. Ich habe noch ein paar Halbsätze für dich, die du vervollständigen kannst. Ich fange einfach mal an und du führst aus. Okay. Meine größte Küchenpanne war?
Es gibt einige, aber jetzt auf die Schnelle. Meine größte Küchenpanne war? Vor kurzem habe ich wirklich im 1950 ein Fleisch durchgeorgelt, aber richtig tot gemacht, muss ich bei den Gästen entschuldigen und sagen, sorry, ich kann es euch nicht schicken. Ich kannte die Gäste
nicht. Okay. Konntest du nicht schicken?
Nee, ich konnte es nicht schicken. Ich habe es dir trotzdem geschickt, ich habe es aber so ausbekommen. Es war wirklich, es war nicht mehr Medium. Es war okay, aber nicht perfekt. Und habe okay. sie gefragt, ist okay für euch, ich krieg's aufs Haus. Da, dass ich okay. die Kürze dann kannte, war es okay, aber es war echt schon ein bisschen kacke eigentlich. Ja. Die haben mich dann gefragt, ob ich auch Fleisch kann. Das war vielleicht so ein Fehler, weil ich ein vegetarisches okay. Menü habe. Und deshalb, ja.
Das beste Essen meines Lebens?
Das beste Essen meines Lebens hatte ich, glaube ich, also muss wirklich sagen, beim lieben Marco im Rutz in Berlin. Das war schon ziemlich cool, weil das hier zu uns passt. Und Marco auch einer ist, der eigentlich so out of the box an allem vorbeigezogen ist. Und deshalb, das war schon sensationell. Das war so eine vegetarische Roulade hat er gemacht, mit Nüssen gefüllt. Also so eine Rindsroulade auf Veggie-Style, das war echt abartig. Also richtig übel. Unvergesslich. Mhm.
Ist jetzt außer der Reihe, aber das bringt mich gerade auf die Frage, Essen meines Lebens, gibt's auch was, was du vermisst oder was du gern verwenden würdest eigentlich in deiner Küche, was du aber aufgrund des Radiuses nicht nutzen kannst?
Boah, eigentlich nicht, Julius. Sorry, da fällt mir eigentlich gar nichts ein. Also, nö, da gibt's eigentlich nichts.
Ist mir nur gerade in Sinn gekommen.
Ja, da ist wirklich nichts dabei.
Aber hier vielleicht. Vielleicht.
Manchmal ein bisschen wild, so ein Reh wäre mal schön. So vielleicht, ja. Das wäre schon cool. Aber das ist nicht biozertifiziert.
Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Pizza Hawaii und Schweizer Wurstsalat.
Pizza Hawaii, super.
Ja, das ist echt übel. Das stehe ich. Stehe ich ganz offiziell. Ja.
Dieses Gerät darf in meiner Küche nicht fehlen?
Der alte Thermomix, der TM31, glaube ich. Zum Butter machen und zum Mixen einfach. Also das älteste Gerät.
Ja. In 50 Jahren wird die Gastronomie?
In 50 Jahren wird die Gastronomie vielleicht noch mehr, noch nachhaltiger vielleicht oder noch noch nachhaltiger. Komm, lass es so stehen, ja.
Ja. Die Halbsätze sind schon zu Ende, aber zum Abschluss stelle ich auch mal eine Frage, die mich auch interessiert und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist denn das Teamessen heute in der Küche?
Das Teamessen in der Küche, boah, da müssen wir gucken, was unsere Kollegen so Rose machen. Also da sind wir eigentlich immer sehr schlecht aufgestellt. Wir haben grundsätzlich so kein getrenntes Teamessen. Also mein Teamessen wird nachher sein, dass ich um 17.30 Uhr kurz zu meiner Familie nach Hause fahre und mit meinen Kindern eine halbe Stunde vespere. Also ich bin vespert und jeden Abend gefespert. Das ist mein Teamessen und mit meinem privaten Team zu Hause eigentlich.
Ja, ist auch ein cooles Team.
Ja, absolut.
Ja, lieber Simon, ich danke dir auf jeden Fall. War super spannend, Einblicke in deine Küche und deine Philosophie zu kriegen. Und ich sag mal, bis bald.
Danke, lieber Julius. Vielen lieben Dank.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.